Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Ich bin Mandy Schielke. Willkommen. Sind Sie eigentlich gerade in Bewegung, während Sie uns zuhören? Auf der Straße, im Garten, beim Sport oder zu Hause? Welche Körperteile sind dabei eigentlich besonders aktiv oder auch nicht? Ich selbst stehe hier im Studio ziemlich still vor dem Mikrofon. Klar, meine Lippen, die bewegen sich. In dieser Echtzeitfolge wollen wir Menschen in Bewegung genauer beobachten. Schwebend über dem Trampolin oder tanzend gegen Parkinson. Und es wird um körperliche Grenzen und deren Überwindung gehen. Die Echtzeit, ein Thema, vier Facetten, immer in Bewegung. Unsere Überschrift heute.
Unter Bewegung versteht man die Änderung des Ortes eines Objektes mit der Zeit.
Gegen Parkinson tanzen.
Das Tanzen ist eben eine Strategie, nicht nur den Körper freizukriegen und das geht, sondern auch den Geist freizubekommen.
Ich hätte gern ein Rennrad.
Ich habe mir ein Rennrad gekauft und ein Gravelbike und ich will da auch schon ein bisschen so am Boden bleiben, muss ich echt sagen.
Die Schwerkraft. Ist
Jörn Bourgeois fällt, stürzt zeitlich von der Treppe. Ein gut choreografierter Trick mit einem Trampolin zeigt diesen ewigen Versuch des Menschen, sich in Bewegung zu setzen.
Wer an einem Ort bleibt, wird nicht lange überleben, als ob das so ist.
Wir bleiben in Bewegung in dieser Echtzeitausgabe und meinen das hier streng körperlich. Wir bewegen uns ja eigentlich immer ganz selbstverständlich und kontrolliert, jedenfalls die meisten von uns. Aber es gibt Krankheiten, die zu Bewegungsstörungen, also unkontrollierten Bewegungen führen. Eine davon ist Parkinson. Typische Symptome, zitternde Hände und Füße, verlangsamte Bewegungen, Blockaden. Schätzungsweise 400.000 Menschen in Deutschland leben mit Parkinson mit deutlich wachsender Tendenz. Jörg Karrenfort lebt auch mit Parkinson. Eine seiner Strategien, besser mit der Krankheit zu leben, ist Tanzen. Nicht nur zu Hause, sondern auch in Clubs. Bewegung gegen Bewegungsstörungen sozusagen. Jetzt ist Jörg Karrenfort hier bei mir im Studio und kann uns davon erzählen. Hallo.
Hallo.
Ja, Herr Karrenfort, heute ist Samstag. Wo gehen Sie dieses Wochenende tanzen?
Ich muss mich ein bisschen erholen. Ich war gestern unterwegs.
Wo war das, wenn ich fragen darf?
In einem Club in Neukölln.
Okay. Sie haben in Berlin auch einen Lieblingsclub. Erzählen Sie uns mal davon.
Ich weiß gar nicht, ob ich so einen Lieblingsclub habe. Ich glaube, es kommt ganz darauf an, wozu und wie man gestimmt ist. Es gibt Clubs, die sind einfach gute Laune-Clubs. Da kann man wunderbar tanzen. Ich mag aber auch Techno im Berghain oder in einem anderen Club. Also insofern bin ich entspannt.
Das Berghain ist ja auch deutschlandweit bekannt oder auch über die Grenzen hinaus. Ist eigentlich auch die härteste Tür Deutschlands, heißt es manchmal. Für Sie nicht?
Manchmal mehr, manchmal weniger.
Also lange Warteschlangen müssen Sie auch in Kauf nehmen, oder nicht?
Kommt drauf an, wann man kommt. Ich gehe auch gerne sonntags morgens los.
Also, wenn man ausgeschlafen ist.
Genau.
Klingt gut. Herr Karrenfort, Sie leben seit 10 Jahren mit Parkinson. Die Diagnose haben Sie mit Anfang 40 bekommen. Woran haben Sie gemerkt, dass da etwas nicht stimmt? Also, welche Symptome haben und hatten Sie? Erzählen Sie uns davon.
Ich hatte Schulterschmerzen. Und zwar relativ lange in der rechten Schulter. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich mir die linke Schulter gebrochen habe beim Reiten und dann aber immer gesagt habe, zu den Ärzten, könnte mir meine rechte Schulter vernünftig machen, weil die linke ist zwar gebrochen, tut aber nicht weh. Und irgendein kluger Arzt hat mich dann mal zum Neurologen geschickt und der hat gesagt, ups, da ist mehr drin als nur eine verkrampfte Schulter.
Dann kam die Diagnose, was hat sich dadurch für Sie verändert? Also können Sie uns das ein bisschen schildern? Also Sie sind sehr sportlich, das haben Sie uns erzählt und gerade haben Sie auch schon vom Reiten erzählt. Sie sind Anwalt, sind viel unterwegs. Also was hat das für Sie beruflich, aber auch privat in Ihrem Alltag verändert?
Na, ehrlich gesagt, ganz viel und ganz wenig. Ich habe einerseits wahrscheinlich die erfolgreichsten Jahre als Anwalt meines Lebens danach erlebt und habe viel Sport gemacht, viele Menschen kennengelernt, unfassbar viel gelernt. Man betrachtet das Leben nochmal auf eine ganz andere Art. Schon spannend, aber man hat auch Verluste hinzunehmen, die wehtun. Manche Menschen reagieren komisch drauf und dann muss man damit umgehen.
Also es geht vor allem um die Wahrnehmung der anderen, die eine große Veränderung war für Sie?
Ich meine, die Wahrnehmung der anderen bestimmt natürlich auch irgendwie die Eigenwahrnehmung. Parkinson ist eine Krankheit, die philosophisch wahrscheinlich eine ganz interessante Variante ist, weil man steht eben nicht davor, dass das Ende naht, sondern wie einer der Ärzte, die am Anfang mich beraten haben, gesagt hat, es landet halt immer in so einem Endstadium, wo man pflegebedürftig ist und das Leben wahrscheinlich nicht mehr so wahnsinnig viel Spaß macht. Ich will aber nicht dahin, ja, so. Und deswegen habe ich irgendwann entschlossen, dieser Krankheit den Kampf anzusagen und Parkinson zu sagen, halt's Maul, ich will das nicht. Ich will noch ohne dich richtig lange gut leben. Und dafür müssen wir den Parkinson besiegen. Und dafür tue ich jetzt alles, was ich tun kann, neben dem Job, den Kindern und was man sonst noch zu tun hat und dem Tanzen. Aber das Tanzen ist eben eine Strategie, nicht nur den Körper freizukriegen und das geht, sondern auch den Geist frei zu bekommen.
Ja, vielleicht noch mal ein paar Worte zur Krankheit selbst. Für die Hörenden, die das nicht so ganz genau einordnen können, Parkinson ist eine Erkrankung des Gehirns. Dabei werden Nervenzellen geschädigt, die den Botenstoff Dopamin produzieren. Der Verlauf dieser Erkrankung lässt sich zwar verlangsamen und Sie haben es, Herr Kahnfort, auch schon gesagt, heilbar ist Parkinson aber nicht.
Noch nicht.
Aber es gibt auf jeden Fall auch Medikamente, die diesen Mangel an Dopamin ausgleichen, bis zu einem gewissen Grad jedenfalls. Ja, wie genau hilft Ihnen das Tanzen, dieses freie Tanzen im Club, um ja, den Symptomen besser Herr zu werden, sie zu verdrängen, mehr Dopamin auszuschütten? Erzählen Sie uns davon.
Ich habe früher getanzt in einer Formation, Schautanz, Freestyle, so eine Mischung aus Akrobatik und allem Möglichen und Hebefiguren und habe das wahnsinnig gern gemacht. Und meine Trainerin hat damals gesagt, ja, du kannst es, das Schwere leicht aussehen zu lassen. Und wenn man tanzt, fühlt man auch das Schwere leichter. Für mich fühlt sich das Leben leichter an, wenn ich tanze.
Also es hat, wenn ich das richtig verstehe, so eine körperliche Komponente, aber auch eine psychische Komponente.
Total.
Mhm. Was überwiegt, kann man das sagen?
Ich glaube, es gehört beides zusammen, Körper und Geist.
Und was macht das mit Ihnen? Also wenn Sie dann nach so einem Morgen oder Vormittag im Berghain wieder nach Hause radeln oder sich ins Taxi setzen, wie fühlen Sie sich dann anders?
Wenn ich normal lebe, habe ich sozusagen alle 4 Stunden, dann fängt meine Hand ein bisschen an zu zittern, dann habe ich stärkere Steifigkeit, bin müde manchmal, wie auch immer. Und wenn ich gut getanzt habe, dann habe ich 3-4 Tage weniger von diesen Symptom. Und das tut einfach ganz gut.
Ja, welche Rolle spielt eigentlich die Musikrichtung bei diesem Thema? Sie gehen ja gerne ins Berghain, mögen also Techno, auch in anderen Clubs, haben Sie schon erwähnt. Das sind dann 120 Beats pro Minute. Nimmt denn die Musikrichtung selbst Einfluss auf die Wirkung oder geht es eher um so eine persönliche Vorliebe nach dem Motto, was ich mag, das tut mir auch gut an Musik.
Ich mag eigentlich kein Techno, das ist eigentlich nicht meine Musik, aber sie tut mir gut.
Gut, dass Sie das noch aufklären. Okay, also ja. Sie mögen Techno eigentlich gar nicht so gerne, aber sie tut Ihnen gut.
Ich glaube, dass die Techno-Musik die richtigen Vibrations hat, den richtigen Beat. Das Tanzen dazu ist ja so ein bisschen ähnlich wie ums Lagerfeuer bei den Indianern und mit den Trommeln und so. Also vielleicht ist da irgendwie eine Urtrieb geweckt.
Mhm. Sie selbst haben ja auch eine Stiftung gegründet, die Juvedo-Stiftung, die sich dem Kampf gegen Parkinson verpflichtet hat, die Forschung voranbringen will. Auf welche Resonanz sind Sie denn da bislang so gestoßen?
Ehrlich gesagt, auf sehr spannende Resonanz. Zuletzt habe ich ein Gespräch geführt mit der Kultursenatorin in Berlin, die gesagt hat, wow, das Berlin Culture Brain Projekt, was wir jetzt entwickelt haben, unter anderem zur Erforschung von Technomusik und der Wirkung. Da will sie mitmachen. Und das Ganze steht in einem Zusammenhang mit einem Projekt, wo wir adjuvante Therapien versuchen, besser plastisch zu machen und auch den Betroffenen nahezulegen. Weil wir sehen, dass man den Parkinson klein halten kann durch verschiedene Maßnahmen, die man machen kann, therapiebegleitend. Gute Ernährung, Bewegung, Sport, Tischtennis ist ein ganz toller Sport. Aber Spaziergänge mit dem Hund sind auch wunderbar.
Und vor allem tanzen gehen. Tanzen gegen Parkinson. Jörg Karenfort hat uns von seinen Erlebnissen erzählt. Vielen Dank für dieses offene Gespräch.
Vielen Dank. Alles Gute.
Und das ist die Bewegungsausgabe des Echtzeit-Podcasts. Bewegung tut gut. Kommt drauf an, denken Sie jetzt vielleicht. Und doch sind wir alle ja ständig in Bewegung, wollen vorankommen, uns verausgaben, eine Balance finden zwischen Bewegung und Ruhe, geistig und auch körperlich. Jetzt soll es hier um Körperbeherrschung gehen, extreme Körperbeherrschung. Der Schweizer Johann Bourgeois ist Akrobat. Er kommt vom Zirkus und bringt Performances auf die Bühne, in denen die Schwerkraft scheinbar aufgehoben wird. Angelika Kellhammer hat ihn beobachtet und mit ihm darüber gesprochen, wie Trampoline und Drehscheiben seine Bewegungskunst unterstützen und zugleich auch herausfordern.
Es ist eine äußerst merkwürdige Treppe, die Johann Bourgeois da im schwarzen Anzug hinaufeilt. Schmale weiße Stufen, die ins Nichts führen. Und nichts ist es auch, was die Treppe begrenzt. Keine Wand, kein Geländer. Johann Bourgeois fällt, stürzt seitlich von der Treppe, doch dann passiert das Unmögliche. Der Boden schleudert ihn zurück. Er nimmt wieder Anlauf, hastet die Stufen hinauf. Er fällt, prallt ab, neuer Versuch. Treppe, fallen, zurückprallen. He Who Falls, das ist eine der poetischen Performances des Künstlers Johann Bourgeois. Eigentlich nur ein gut choreografierter Trick mit einem Trampolin. Aber was für ein Bild. Es zeigt diesen ewigen Versuch des Menschen, sich in Bewegung zu setzen, an ein Ziel zu kommen, vorwärts, nach oben und seine ganze Vergeblichkeit. Johann Bourgeois spielt mit den Kräften, die sonst mit uns spielen. Wir merken es nicht, aber wir werden ständig bewegt und stemmen uns gegen eine Kraft, die uns am Boden hält.
Die Schwerkraft ist für mich das große Drama des Universums. Jeder kann sie spüren, in jedem Moment des Lebens. Sie führt früher oder später zum Stillstand. Die Analogie ist für mich Schwerkraft gleich Tod.
Johann Bourgeois, Tänzer, Choreograf, Artist, will diese Schwerkraft sichtbar machen und ihr etwas entgegensetzen, unserem ewigen Balanceakt aus Stillstand und Bewegung zeigen. Das erzählte bei einem Treffen in Lublin in Polen, am Rande von Proben für die Aufführung, dieser unerreichbare Moment der Aufhebung. Auch in dieser Performance erklimmt er seine Treppe.
Emporsteigen, fallen, aufstehen und zusammenkommen. Ich suche nach einer universellen Sprache, die mehrere Bedeutungen zulässt. Mich interessieren einfache Bewegungen und wie sie durchdrungen sind von einem physischen Erleben. Ich will erforschen, wie eine bestimmte Kraft uns durchdringt und dadurch sichtbar wird.
Dafür nutzt er hier bei den Proben eine schnell rotierende Tribüne. 5 Tänzer und Tänzerinnen bewegen sich darauf, halten einander fest und ringen darum, nicht hinuntergeschleudert zu werden. Ein anderes Mal setzen sie sich auf präparierte Stühle, die unter ihnen zusammenbrechen. Und dann ist da ein Paar, Mann und Frau. Unter ihren Füßen beginnt der Boden zu schwanken. Sie bewegen sich taumelnd aufeinander zu, klammern sich aneinander, lassen wieder los. Die Liebe ist eine unsichtbare Kraft, die uns mitreißt und bewegt. Und weil keiner besser versteht als der Choreograf Johann Bourgeois, diese unsichtbare Kraft in seiner ganzen Poesie zu visualisieren, liebt ihn auch der Pop. Pink etwa holt ihn für ihren Song Trust Fall mit seiner Treppenschwerkraft-Performance auf die Livebühne. Mit der französischen Sängerin Pomme arbeitet er gerade zusammen und auch Harry Styles bedient sich seiner Poetik. Für das Video von As It Was tanzt er auf einer von Bourgeois' Drehscheiben. Die Schwerkraft eben. Alles hat immer mit allem zu tun. Mit dem, was uns zurückhält und auch gleichzeitig bewegt.
All meine Arbeiten umkreisen etwas, das ich Suspension nennen würde. Die Aufhebung aller Kräfte, die auf uns einwirken. Eine Art Schwebezustand. Und damit auch so etwas wie eine absolute Gegenwart.
Das Drama des Lebens. Übersetzt in Tanz, in Bewegung. Wir kreisen im Raum, weichen uns aus, begehren uns, finden zueinander, halten uns fest. Wir kreisen und altern, wollen mal beschleunigen, mal anhalten, sind ständig in Bewegung und schaffen es selten, jetzt zu sagen und hier.
Für mich ist das Wichtigste, zu versuchen, ganz in der Gegenwart zu sein. Ob es gelingt, im Moment zu sein, das ist etwas, was dein Leben essentiell bestimmt.
Im Moment sein und einfach nur wie Bourgeois auf einem Trampolin springen. Wer das schon mal gemacht hat, weiß, jeder beginnt zu lächeln, wenn die Schwerkraft für einen Augenblick aussetzt, die Bewegungen größer und unkontrollierter werden, wir abheben und der Körper zu schweben scheint. Glück, sagt Bourgeois, ist die Aufhebung aller Kräfte, sich nur noch leicht fühlen in jeder Bewegung.
Bewegung ist poetisch, findet Johann Bourgeois. Tanz als philosophisches Gleichnis klingt schön. Und ja, die Suche nach Leichtigkeit ist eine Metapher, aber im Fall von Johann Bourgeois sehr materiell und körperlich gedacht. Wenn man am Wochenende auf Landstraßen unterwegs ist, begegnet man überall Rennradfahrenden, sportlichen Menschen in engen Trikots auf blitzenden Rädern. Immer mehr Menschen fahren Rennrad. Der Sport ist vielleicht sogar zum Mainstream-tauglichen Lifestyle-Phänomen geworden. Auch unser Reporter Vukas Tomaszewski ist angefixt von dem Sport. Er ist jetzt hier bei mir im Studio mit Cap und Trikot und mit ihm kann ich jetzt genauer einsteigen. Hallo Vukas.
Hallo, grüße dich.
Was ist so reizvoll am Rennradfahren?
Also für mich persönlich sind das auf jeden Fall drei Sachen. Das ist einmal wirklich die Bewegung und die Nähe zur Natur, aber auch das Reisen.
Du bist im Moment ja sehr viel auf dem Rennrad unterwegs. Was war deine letzte Tour?
Am 1. Mai, da bin ich mit 4 Freunden von Berlin nach Hamburg gefahren. Das war eine 320-Kilometer-Tour, für die man einen ganzen Tag braucht. Also eine echte Herausforderung auf jeden Fall, aber die Stimmung war wirklich super.
Guck mal, Hendrik, das ist Georg.
Hi,
Hendrik.
Hi, freut mich.
Genau. Moin.
Ja, es kann jetzt losgehen.
In 93 Kilometern ist der nächste Halt.
Ja, ganz viel Freiheit, allein unterwegs mit Freunden, frische Luft, das klingt da irgendwie alles schon an. 320 Kilometer insgesamt, da muss man vermutlich ein ziemlich gutes Rad haben und super ausgestattet sein. Es heißt ja auch immer, man muss sich diesen Sport auch leisten können. Ist da was dran?
Also ich persönlich bin die Strecke mit meinem Rennrad mit Stahlrahmen aus den 80er Jahren gefahren. Das habe ich auch tatsächlich schon seit 12 Jahren und es hat damals gerade mal 1000 Euro gekostet. Es muss also nicht unbedingt das neueste, leichteste, ausgefeilteste sein. Aber klar, manche meiner Rennradfreunde, die haben tatsächlich so 5 Carbonräder im Wohnzimmer stehen. Das ist wirklich ein kleines Vermögen. Da kann schon so ein Modell mal 5.000 bis 10.000 Euro kosten. Das Rennrad ist also für manche zu einer Art Statussymbol geworden. Und in Zeiten von Klimakrise und Verkehrswende hat es natürlich auch ein viel besseres Image als jetzt zum Beispiel ein Sportwagen. Aber es muss bei diesem Sport finanziell nicht total ausufern. Die Verführung ist schon groß, das sagt auch mein Bekannter Jens.
Ich probiere das auch echt einzubremsen. Ich habe mir ein Rennrad gekauft und ein Gravelbike. Und ich will da auch schon ein bisschen so am Boden bleiben, muss ich echt sagen. Weil es ist natürlich wie eine Sucht, klar. Jedes Jahr neues Rad, jedes Jahr aufrüsten. Da muss man sich schon mal ein bisschen erden, finde ich.
Ja, die Industrie entwickelt sich technisch natürlich immer weiter, wird immer ausgefeilter. Einen regelrechten Boom erlebte zuletzt das Gravelbike, von dem Jens hier gesprochen hat. Die haben breite Reifen, so kann man sich vorstellen wie bei Mountainbikes, sind also geländefähig, bequem und trotzdem schnell. In der Rennradszene geht es ständig um die neueste und beste Ausstattung. Die Rahmen seit Jahren aus diesem ultraleichten Carbon, die Schaltung immer öfter digital. Scheibenbremsen sind auch schon Standard. Dazu kommen dann Taschen, Beinlinge, Armlinge, Regenjacken. Das ist so eine richtige Materialschlacht.
Ja, und mit dem Hype, da hat sich auch so eine richtige Bekleidungsindustrie rund um den Radsport entwickelt. Und es gibt auch immer mehr Labels, die Trikots und gepolsterte Hosen verkaufen.
Absolut. Als ich vor Jahren zum ersten Mal auf Mallorca Rennrad gefahren bin, da habe ich mich für den Style der anderen Radler regelrecht fremd geschämt. Also bin ich ganz ehrlich, knallenge und vor allem diese knallbunten Trikots mit irgendwelchen absurden Sponsorennamen drauf. Ja, und der Waschbärbauch, der hängt dafür fast auf dem Oberrohr. Da tat mir echt die Augen weh. Also dieses hämische Akronym MAMIL, also Middle-Aged Man in Lycra, das machte wirklich berechtigterweise die Runde.
Habe ich noch nie gehört, aber interessant.
Viele haben damals darüber geschrieben, auf jeden Fall. Und heute dominiert dagegen Unicolor, Schwarz und Blau. Italienische Designer wie zum Beispiel Castelli, Santini oder auch die britischen Marken wie Rafa sind da sehr weit vorne, haben ganz neue Maßstäbe gesetzt. Rafa hat auch zusammen mit dem Modedesigner und Radsportfan Paul Smith Trikots entworfen. Minimalistisch mit einer slicken Retro-Coolness, so würde ich es beschreiben. Auch nicht ganz so eng wie früher.
Mit den stylischen Klamotten ist der Sport dann vielleicht auch gleich noch für mehr Menschen attraktiv geworden. Wer sind denn diese Rennradfahrer? Ist das eine bestimmte Gruppe oder Altersgruppe? Sind die meisten so wie du um die 40?
Es sind vor allem ziemlich viele, die fahren. Laut des Marktforschungsinstituts Allensbach fahren knapp 6 Millionen Menschen in Deutschland Rennrad, ein Drittel mehr als noch vor der Corona-Pandemie. Die meisten sind tatsächlich Männer und gehören zur Altersgruppe der 20- bis 35-Jährigen. Aber auch die älteren Semester sind ziemlich stark vertreten und das liegt vor allem auch daran, dass beim Radsport ein langsamer Leistungsabfall erst so ab 45 eintritt. Profis, die gewinnen mit Mitte 30 immer noch die großen Rennen und im breiten Sport sind Senioren auch echt noch flott unterwegs. Die legen teils hunderte Kilometer zurück.
Ja, der Radsport selbst ist ja ziemlich zeitintensiv, kommt mir auch nicht so familienkompatibel vor, oder?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also unter 2-3 Stunden ist man wirklich selten unterwegs und man muss ja auch erstmal rausfahren aus der Stadt. Beim Rennradfahren, da macht man aber auch ganz schnell Fortschritte. Erst schafft man nur 50 Kilometer, dann schon ziemlich bald 70, dann 100 Kilometer. Erfolgserlebnisse, die hat man hier also schneller als bei anderen Sportarten. Das birgt natürlich auch ein gewisses Suchtpotenzial und man will immer mehr Kilometer schaffen. Das kostet dann natürlich auch mehr Zeit. Bei unserer Tour nach Hamburg jetzt zum Beispiel waren wir 13 Stunden unterwegs. Ich habe beim Mittagessen auf der Tour mal das Thema Zeit und Familie bei meinen Freunden angesprochen, denn am Rennradfahren, da sind schon echt viele Beziehungen zerbrochen.
Ist das schwierig bei dir, die Kombination aus Familie und Rennradfahren?
Naja, ist immer ein ganzer Sonntag weg, wenn man lange fahren will. Die Akzeptanz ist da, aber geht halt nicht immer, ne? Und ich bin da manchmal auch ein bisschen zurückhaltend und denke dann, ach komm, Familie ist ja auch cool. Trotzdem immer nur auf dem Rad sitzen.
Da ist natürlich auch was Wahres dran und für mich klingt es auch so, dass man auf so einem Rennrad den Familienverpflichtungen auch ganz gut irgendwie und praktisch entfliehen kann. Interessant ja auch, dass das schon so eine Männerdomäne zu sein scheint. Es gibt verhältnismäßig wenig Frauen, die Radfahren, hast du schon angesprochen.
Ah, leider ja, da hast du total recht. Also der Frauenanteil liegt laut einer aktuellen Marktforschungsstudie bei nur 27%. Sehr schade, wie ich finde. Der Bund Deutscher Radfahrer erklärt auch, dass es kontinuierlich mehr werden und dass gerade im Breitensport keine so richtigen Trennungen vorgenommen werden, wie jetzt zum Beispiel bei den Profirennen. Aber viele Frauen, die empfinden es auch einfach als unangenehm, in einer von Männern dominierten Gruppe mitzufahren. Und das liegt dann wiederum auch daran, dass die Männer meinen, den Frauen alles erklären zu müssen, von der Sattelhöhe bis zur Atemtechnik. Es gibt darum auch immer mehr organisierte Frauengruppen, die alleine fahren wollen oder auch die einfach für mehr Sichtbarkeit sorgen im Sport. Ein schönes Beispiel, wie ich finde, das ist eine tolle Geschichte, ein Pärchen, nämlich Frieda und Karl, die haben sich kennengelernt auf dem Rad.
Also ich bin zuerst Rennrad gefahren und habe ihn zum Rennradfahren gebracht, damit wir unsere Freizeit gemeinsam auf dem Rennrad verbringen können. Deswegen hast du dir ein Rennrad gekauft, oder?
Genau. Aber vorher sind wir nach der Arbeit des Öfteren auch so Fahrradfahren gegangen, mit meinem alten Fahrrad noch. Irgendwann hat es halt gefunkt und jetzt sind wir zusammen und fahren gemeinsam auch mal ganztägige Touren, so wie heute, können wir empfehlen, ja.
Was hat ja dann gleich schon wieder so was Versöhnliches. Gemeinsam Radfahren kann ein Verbindungserlebnis sein. Aber so lange auf dem Rad zu sitzen, kann ja bestimmt mitunter auch eine ganz schöne Tortur sein, trotz aller möglichen Polsterungen. Der Rücken, die Handflächen, der Hintern, alles schmerzt.
Ja, aber das macht, auch wenn es komisch klingt, auch so ein bisschen diesen ganzen Reiz aus. Also dadurch, dass man so lange unterwegs ist, kommt man wirklich raus aus seinem Alltag, kann ganz schnell Distanz dazu aufbauen, bewegt sich fast meditativ in so einer völlig schwerelosen, losgelösten Parallelwelt. Viele überschreiten dabei auch körperliche Grenzen und merken dann, dass diese ganzen Grenzen eigentlich nur im Kopf existiert haben. Ja? Also sie wachsen über sich hinaus, das hört man immer wieder. Dieses ans Limit gehen, diese Geschwindigkeit dazu, das setzt ja auch irgendwie Endorphine frei. Es ist aber irgendwie auch das Reisen, das so viele begeistert. Mein Freund Georg und ich sind auf unserer Tour auch durch ein Naturschutzgebiet gefahren.
Georg, wir sind jetzt eigentlich auf dem schönsten Abschnitt unserer Strecke.
Ja, vor allen Dingen ist es einfach überraschend. Man kommt auf einmal auf so eine Strecke und die geht jetzt 20, 30 Kilometer durch die schönste Natur, durch Moore. Alles blüht und man riecht richtig die Natur. Und das hat man halt eben mit dem Fahrrad, weil da kommt man in Gegenden, da kann man mit dem Auto nicht hinfahren. Wie halt eben auf so eine stillgelegte Bahntrasse wie hier.
Ja. Und du hörst es im Hintergrund, die Naturgeräusche. Mit dem Rad hat man schon einfach einen ganz eigenen, ganz besonderen Zugang zu dieser Naturwelt, den ich einfach nicht missen möchte. Und viele andere auch nicht.
Also Gründe fürs Rennradfahren gibt's genug, meint Vukas Tomaszewski. Danke, dass du uns mitgenommen hast in die Welt des Radsports.
Gern.
Wir haben jetzt davon gehört, wie heilend Tanzen sein kann, konnten den Akrobaten Johann Bourgeois dabei beobachten, wie er in Schwebezustände gerät. Und mein Kollege und Rennradfan Vukas Tomaszewski hat von seinem kostspieligen und bewegungsintensiven Lifestyle-Hobby berichtet. In allen Facetten ging es darum, dass Menschen freiwillig an ihre körperlichen Grenzen gehen. Jetzt geht's um Menschen, die unfreiwillig in Bewegung sind, und zwar deshalb, weil sie kein festes Zuhause haben und auf der Straße leben. Sie müssen sich ständig neue Aufenthaltsorte und Schlafplätze suchen, haben keine eigene Toilette, keine Dusche, keinen privaten Rückzugsraum. Was es für Wohnungslose bedeutet, immer in Bewegung zu sein, hat sich Clara Hoheisel gefragt und war mit dem Mikrofon in Berlin unterwegs.
Also wir sind hier in der Kleiderkammer der Berliner Stadtmission und wie man sieht, sind hier ganz, ganz wenig Schuhe nur in den Schuhregalen, weil obdachlose Menschen unheimlichen Bedarf an Schuhen haben. Die sind täglich viele, viele Kilometer in der Stadt unterwegs, die meisten sammeln Pfandflaschen und wenn man jeden Tag 10, 20 Kilometer läuft, sind die Schuhe dann irgendwann auch abgelatscht.
Auf der Straße ist halt das Arbeiten gehen, etwa das Schnurren gehen, mit Musikinstrument sich irgendwo an die Straße stellen und Musik machen. Der Arbeitsplatz ist ja schon ganz anders, also eher Wind und Wetter ungeschützter.
Wer an einem Ort bleibt, wird nicht lange überleben als Obdachloser. Jeder weiß es, wenn man sich nicht bewegt, es ist nicht nur der Körper, der an Energie verliert, du verlierst psychisch deinen Geist.
Ich war viel in Berlin unterwegs, hab meinen Tiergarten aufgesucht, mal die Warschauer Straße, dann Berlin Zoo, ob nur S-Bahn, U-Bahn oder Bus, Tram.
Also ich bin auch jeden Tag unterwegs mit meinem Hund. Also ohne den Hund weiß ich nicht, ob ich da noch irgendwie Freude am Leben hätte.
Ich habe halt auch den Vorteil, ich habe halt immer ein bisschen Geld zusammen, dass ich mir immer dieses Deutschland-Ticket kaufen kann. Weil vorher ich mich halt einfach reingesetzt, so auf gut Glück auf Toilette versteckt. Und ja, man kennt ja so die guten Tricks. Setzt sich aufs Klo, hängt das Defektschild dran oder schreibt selber eins und hofft, dass es klappt.
Das Wichtigste ist, für die Nacht einen Platz zu suchen, wo du relativ sicher schlafen kannst. Aber auch, wo du relativ gut an Leute dran kommst, die dir vielleicht ab und zu Geld geben.
Manchmal draußen schlafen, manchmal Zelt schlafen, manchmal S-Bahn, U-Bahn.
Das ist ein relativ freies Gefühl. Wenn ich halt irgendwo vorbeilaufe und sehe, da ist eine Lücke, dann weiß ich, okay, da wird kein normaler Mensch an diese Lücke denken.
Hier am Sabiniplatz, das hier ist unser Lieblingsplatz, wo eine Bank drin steht, die 2,30 Meter lang ist, die nur zwei Armlehnen besitzt, nicht zig Armlehnen.
Ich halte mich gar nicht mehr so in der Stadt zum Schlafen auf, heute ist mir einfach zu unsicher geworden.
Jeder Obdachlose fürchtet sich eigentlich einzuschlafen. Jeder kann dich angreifen im Schlaf, du kriegst es gar nicht rechtzeitig mit. Es gibt inzwischen sehr, sehr, sehr viele Obdachlose hier in Berlin, die durch fremde Menschen in ihrem Schlafsack angezündet worden sind.
Man wird immer belästigt von Männern, vor allen Dingen betrunkenen Männern.
Leg dich auf die Jacke, stell es an den Rucksack, also ich mach's immer so, ich stell meinen Rucksack dann hinter mich, mach die Kapuze drüber und pass darauf auf, im Zornhut halte ich noch fest und dann tue ich mich mit der Jacke zudecken, mit der Decke zudecken und dann weiß ich, stopp, schlaf.
Wenn du guten Schlafplatz hast, dann kann es auch mal sein, dass du 6-7 Stunden am Stück schläfst. Wenn du einen schlechten Platz gewählt hast, sagen wir mal einen Vorraum von einer Bank, alle Stunde wirst du geweckt vom Sicherheitsdienst, der kommt da vorbei und schmeißt dich raus. Wenn du auf der Straße bist, träumst du unglaublich viel. Du träumst über die Dinge, die du am Tag erlebt hast. Ich werde den Traum nicht vergessen. Die eine Nacht bin ich eingeschlafen und im Schlaf habe ich mich selbst schlafen sehen. Und mich hat dann jemand an der Schulter gerüttelt. Dadurch bin ich aufgewacht. Und dann wurde zu mir gesagt, Dieter, du darfst hier noch nicht sterben, du wirst noch gebraucht. Und dann bin ich auf einmal hastig in echt aufgewacht und habe gemerkt, der Schlafsack war kaputt. Und ich habe sehr kalte Beine bekommen und so weiter und so fort.
Ich stehe vor der Tür auf, steige in den ersten 3:33 Uhr M27-Bus Richtung Hauptbahnhof zurück ein oder den nächsten 4:03 Uhr oder 4:04 Uhr. Man muss immer unterwegs sein, aber aufpassen, dass man sich nicht überfallen lässt. Man sieht es ja an der Tasche hier, die ist voll genug, mein Handy und alles drin. Und da passe ich schon so oft, dass das wirklich auch, dass da keiner rangeht oder versucht, an mich ranzugehen. So, das drin, was drin ist, hier sehen Sie hier, ein paar Kopfhörer noch hier, sind Stecker.
Dokumente, wo halt irgendwie Name und Lichtbild drauf ist, ein paar Noten. Zum Saxophon spielen. Der Rest ist halt immer an einem sicheren Ort verpackt und versteckt.
Die wichtigsten Gegenstände, ja, die sind gut verwahrt. Die Menschen selbst sind sehr vulnerabel. Clara Hoheisel hat mit Menschen gesprochen, die unfreiwillig immer unterwegs sind. Hier in der Echtzeit ist jetzt erstmal Schluss mit Bewegung. Sie und ich, wir können jetzt zur Ruhe kommen oder auch nicht. In jedem Fall möchte ich Ihnen noch unseren Echtzeit-Serien-Podcast empfehlen. Ganz frisch haben wir eine neue Staffel Klassik drastisch da für Sie. Dann mit Gastauftritten von Tobias Krell alias Checker Tobi. Danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören. Ich bin Mandy Schielke. Machen Sie es gut.